Werbung.
Kennst du das? Du analysierst stundenlang eine Aktie, liest Geschäftsberichte, hörst Podcasts, bist dir ziemlich sicher, das ist jetzt ein guter Trade. Und dann? Du drückst auf Kaufen und plötzlich ist der Preis irgendwie, naja, nicht mehr so gut wie gedacht. Slippage, Spread, Ausführung. Das sind genau die Dinge, über die man am Anfang kaum nachdenkt, die aber am Ende entscheiden, ob dein Trade wirklich gut war. Und genau da wird's spannend. Ich habe mir in letzter Zeit mal angeschaut, wie viel Unterschied die Umsetzung eigentlich macht. Und da bin ich auf TradeGuide Direct gestoßen. Das ist eine App, die dir direkt Zugang zu TradeGuide BSX bietet. Also ohne Umwege, ohne Zwischenstation. Und das bedeutet konkret, du bist näher am Markt, bekommst eine sehr hohe Ausführungsqualität und profitierst von einer richtig starken Liquidität. Und das merkst du vor allem dann, wenn du aktiv handelst. Was ich persönlich spannend finde, TradeGuide Direct ist nicht einfach irgendein neuer Broker, sondern kommt direkt aus dem Börsenhandel. Also kein, wir bauen mal schnell eine Trading-App, sondern eher, wir bauen Infrastruktur für Leute, die Trading ernst nehmen. Dazu kommt über 7000 Aktien und 4000 ETPs, Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft ohne Orderprovision. Natürlich können marktübliche Spreads anfallen. Und das ist gerade für aktive Anleger echt interessant. Alle weiteren Informationen findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 295. Philipp, es sind 4 Aktien für den Juli heute in unserer Folge enthalten. Ja. Und ich freue mich, denn es ist natürlich immer spannend, welche Unternehmen du so mitgepickt hast.
Und ich habe wirklich zwei Unternehmen mit dabei, wo man eigentlich nur sagen kann, also man wird reich. Ja, also du oder ich, wir werden reich.
Wir werden reich, okay.
Das erste Unternehmen hat für mich einen Milliardenmarkt vor sich, der super spannend ist, super viele Features auch bietet, also auch hilft bei Sicherheitskontrollen, Passkontrollen etc. Und das andere Unternehmen hat einen Markt erschlossen, dessen Nachfrage sich bis 2030 verfünffachen soll. Also was kann da noch schiefgehen?
Das klingt gut, Philipp. Also bei mir ist es, ich sag mal, eine Turnaround-Story, die ich glaube, dass sie aufgrund der billigen Situation durchaus möglich ist. Und einen Dauerläufer aus der Versicherungsbranche habe ich mit dabei, wo aktuell einmal endlich ein Einstieg möglich ist, ohne dass man jetzt, die Angst, zu teuer eingekauft zu haben muss. Welche Themen hast du noch so mit?
Marcel, ich nehme dich heute nochmal mit in den Baumarkt. Unser Mitarbeiter, der KI-Talist, hat mal wieder jetzt auch mal was von sich gegeben. Nicht nur stumpfes Buy and Hold, wir wollen ja hier Alpha durch Trading auch erzielen. Dann als Top der Woche gehen wir nach Deutschland, als Flop der Woche mal wieder nach Europa. Aber Deutschland ist davon auch betroffen. Also es bleibt eigentlich alles beim Alten. Und Investmentideen haben wir heute genug. Und wir möchten euch natürlich recht herzlich begrüßen. Solltet ihr neu hier sein, abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, folgt uns auf Instagram. Wir sind für euch zu erreichen. Marcel, du hast auch noch weitere Themen dabei, richtig?
Genau, wir kümmern uns um die US-Schufa, sprich den FICO-Score. Da gibt es Neuigkeiten bei diesem Unternehmen. Außerdem werden wir kurz über Alphabet sprechen. Da sind wir beide investiert. Mein Top der Woche, den habe ich selber im Depot, möchte ich auch nochmal beglückwünschen an dieser Stelle. Und mein Flop der Woche ist tatsächlich, das muss man so sagen, eine feindliche Übernahme, die sich da so anbahnt. Außerdem sprechen wir natürlich noch über Penny Stocks heute.
Hier da freue ich mich drauf, weil die zwei Unternehmen, die ich heute mitgebracht habe, sind definitiv reversed Penny Stocks. Also Unternehmen, die ein bisschen mehr wert sind als ein Penny. Marcel, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir starten.
Los geht's. Philipp, die Aktie von FICO stand erneut unter Druck diese Woche und das hat einen guten Grund gehabt und wir haben ja schon vor kurzem erst im Podcast über dieses Unternehmen gesprochen. Die Rede ist von Fair Isaac Corporation und eben kurz FICO. Und was war das Problem bisher? Also der Chef der FHFA, der Federal Housing Financial Agency, das ist eine US-Behörde namens Bill Pulte, der hat die Unsicherheiten, die es in Sachen FICO gab, nun erstmal mit einer Entscheidung der Behörde weggeblasen, muss man ja regelrecht sagen. Denn er hat ein Machtwort gesprochen und hat eine Entscheidung getätigt. Und zwar die staatlich unterstützten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Die sind leider nicht börsengelistet, so mal noch eine Anmerkung.
Also ganz kurz, sie wurden verstaatlicht.
Genau.
Und es wird ja darauf spekuliert, dass sie vielleicht wieder zurückkommen und man kann sich diese Aktien im Freiverkehr kaufen.
Ja.
Also einer, der darauf wirklich stark auch wettet, ist Bill Ackman.
Okay.
Kurzer Exkurs.
Ja, guter Exkurs. Und diese beiden Hypothekenfinanzierer, die können ihren Kreditgebern ab sofort die Nutzung des Vantage Score 4.0 ermöglichen. Und das ist eben eine Alternative zum FICO Score, der bisher, also der FICO Score selber, war bisher der einzige, der hier ja zuschlagen darf oder irgendwie genutzt werden darf und auch, ich sag mal, anerkannt war. Und nun gibt es eben einen Wettbewerber. Und ja, wie schon gesagt, die Scores sind ja so eine Art Schufa-Rating und man muss auch wissen, 50% der Finanzierungsanfragen oder Hypothekenfinanzierungen werden tatsächlich über Fannie Mae und Freddie Mac abgebildet. Und das ist schon, finde ich, ziemlich erheblich. Und dieser Vantage Score, das ist ein Joint Venture von TransUnion, Experian und Equifax. Auch drei börsennotierte Unternehmen, die sich da eben zusammengeschlossen haben, um FICO mal ein Bein zu stellen. Nun ist der Unterschied, dass der Vantage Score nicht die üblichen Dinge berücksichtigt, sondern noch zusätzlich die Miete, die Nebenkostenzahlungen und auch Telefonrechnungen sowie ähnliche Themen, die genau so aus dem Leben quasi ja erfolgen. Und das ist doch etwas, wo man ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Und bisher war es so, dass eben der FICO-Score da das ja State-of-the-Art-Produkt war, aber Bill Pulte fand es eben nicht so gut, weil die Menschen auf dem Land waren durch diesen FICO-Score etwas benachteiligt. Heißt, es hat auch eine soziale Komponente, diese Entscheidung. Und er fand vor allem auch die Preiserhöhung, die FICO da vorgenommen hat, von 3 Dollar irgendwas auf 4,95 Dollar, nicht sehr gut. Insofern gab es natürlich da mehrere Gründe für diese Behörde. Und die Entscheidung modernisiert die staatlich geförderten Hypothekenunternehmen erheblich und beendet den jahrzehntelangen Mangel an Wettbewerb bei der Kreditwürdigkeitsprüfung auf dem US-Hypothekenmarkt. Und hier haben wir eben schon genau den Punkt, Philipp. Es ist zwar, wird zwar sehr viel sein, weil ist allgemein natürlich der Hypothekenmarkt ein sehr großer in den USA, aber dennoch, es ist nur der. Das heißt, alle anderen Finanzierungsanfragen, die Banken irgendwo haben für sämtliche Arten und Weisen von Krediten, Studentenkrediten und so weiter und so fort, sind nach wie vor über den FICO-Score abgebildet. Und da sie eben da, ich sag mal, eine gewisse Vertrauensbasis haben, werden sie da wahrscheinlich auch noch weiterhin sehr, sehr oft genutzt werden, statt dass der Wettbewerber hier irgendwo einen Schritt reinbekommt. Deswegen die Analysten sehr optimistisch. Die Kursziele sind meist noch weit über dem heutigen Schnitt. Und naja, ich glaube auch, dass hier also die Angst größer war, als es jetzt unbedingt nötig. Denn die Aktie ist zwar 15% runtergestürzt nach dieser Nachricht, hat sich aber wieder ganz klassisch an der Unterstützung gefangen. Und bei 1590 Dollar, wer überzeugt, das kann dann natürlich kaufen. Kann sein, dass man länger halten muss, weil Unsicherheiten nach wie vor vielleicht hier und da noch drin sind und natürlich eine hohe Bewertung, Philipp, das darf man hier auch nicht ganz vergessen. Zwischen den 1590 und 1900 ist eine Seitwärtsphase und weil ich glaube, dass jetzt wieder ein bisschen Optimismus reinkommt, wird die Aktie sich beruhigen und das Ende des Halbjahres noch auf die 1900 Dollar hochlaufen. Ob die dann darüber springt, weiß ich nicht, aber zumindest ist das meine Spekulation diese Woche, Philipp. Die 1900 Dollar werden noch einmal dieses Jahr geknackt.
Ist notiert, lieber Marcel. Und ich halte die Wette. Ich sage, FICO wird noch nicht mal in der Lage sein, den MSCI World zu schlagen. Oder was heißt noch nicht mal? Sehr viele Investoren sind nicht in der Lage, den MSCI World zu schlagen. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber das Unternehmen brutal teuer. Ich sehe hier wenig Spielraum für Negatives, für beschissene, um es einfach mal zu sagen, Nachrichten. Da ist noch sehr viel heiße Luft, meines Erachtens nach, in dieser Aktie und deswegen ist das auch meine Meinung, die könnt ihr euch immer nach oder anschauen auf unserer Watchlist, Link dazu gibt es in den Shownotes. Die Aktie ist für mich persönlich kein Kauf.
Hatten wir Trade? Nein, ne? Konnten wir als Trade wählen?
Nein, noch nicht. Wenn du möchtest, kann ich das jetzt noch dazu machen.
Also tendenziell wäre es eher noch ein Trade, auch für mich, würde ich nicht ausschließen, aber so als langfristig würde ich trotzdem erstmal keinen Kauf sagen, weil die Bewertung ja einfach schon immer zu hoch war und es ist sie nach wie vor in meinen Augen auch.
So, dann also, was möchtest du?
Trade.
Ein Trade.
Ja.
Gut, ist notiert, lieber Marcel. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist unser langjähriger Partner. Und ich muss dir sagen, ich bin mit diesem Partner länger zusammen als mit meiner Frau. Also, was soll ich sagen? Und ja, das ist die Consorsbank. Und die Consorsbank hat ein tolles Motto: Depot auf, ETF rein, Depot eröffnen und einen ETF geschenkt bekommen. Bis zum 24.07., liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, bekommt ihr einen ETF-Topseller geschenkt. Dazu zahlt ihr über die TradeGate Exchange nur 95 Cent je Order zuzüglich der marktüblichen Spreads. Und dazu, lieber Marcel und liebe Tagesgeldhopper, gibt es ein Tagesgeld mit 2,8% Zinsen pro Jahr bis zu 1 Million Euro für 3 Monate und alle Sparpläne für 12 Monate ohne Gebühr. Ich kann immer nur sagen, probiert's aus. Meine Frau und ich sind begeistert. Wir haben jetzt eine Liaison zu dritt. Ja, meine Frau ist auch Kundin bei der Consorsbank. Ich würde sagen, Marcel, wir packen den Link einfach in die Shownotes.
Ja, gute Idee, Philipp. So, Philipp, ich glaube, du nimmst mich jetzt mit in den Baumarkt.
Ja, bist du oft im Baumarkt? Ja,
aktuell schon, beruflich vor allen Dingen.
Beruflich, privat? Eher weniger. Aber Marcel, nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, den Horizont zu erweitern.
Stimmt.
Und in den USA gibt es eine Baumarktkette, The Home Depot. Und hier könnte sich eine spannende Chance ergeben, die vielleicht noch gar nicht so im Kurs mit eingepreist ist, weil The Home Depot hat letzte Woche GMS geschluckt. Also nicht wirklich gegessen, sondern übernommen. Ganz, ganz wichtig. Was ist passiert bei der Aktie von GSM? Also es gab schon am 17. Juni das erste Gerücht. Da ging die Aktie von $73 direkt hoch auf über $100 und steht heute bei 109. Und dazu muss man sagen, GMS ist einer der größten Lieferanten von Baumaterialien in ganz Nordamerika. Und ich persönlich glaube, wenn ich mir die Aktie so anschaue, auch so im bisschen so im Verlauf seit Anfang des Jahres oder seit 2024, ging es eigentlich schön runter. Also ein smarter Move, oder wie würdest du sagen?
Ja, klingt vor allem erstmal gut, dass man den Zugang sich sichert, ne?
Genau, also sie zahlen $110 je Aktie und letztes Jahr hat The Home Depot schon den Baustofflieferanten SRS Distribution für $18 Milliarden gekauft und GMS soll jetzt ein Teil davon werden. Und sie wollen immer mehr und mehr in dieses B2B-Segment rein. Und das steht auch schon für $80 Milliarden Umsatz im Jahr. Und wenn wir uns die Aktie mal so angucken von The Home Depot, 48% in 5 Jahren ist okay. Aber jetzt auch nicht weltbewegend, ja. Und ich finde irgendwie dieser Turnaround oder diese Neuausrichtung, ja, man hat sich ja doch hier ordentliche Märkte auch erschlossen, weil schauen wir uns mal an, Marcel, diese Aktie hat vor 5 Jahren gerade mal $110 Milliarden gemacht und jetzt sind wir schon bei $160 Milliarden. Ja, also hier hat man wirklich, wirklich viel PS auf die Straße gelegt und ich finde, der Kurs honoriert das zu wenig. Ja, und es soll jetzt, wie gesagt, mehr werden, denn das typische Haus in Amerika ist im Schnitt 44 Jahre alt und muss renoviert werden. Und den größten Teil der Renovierung machen natürlich Profis, Handwerker, die es können. Und so kriegt einfach Home Depot nochmal einen ganz anderen Weg, um Kunden zu erreichen, weil SRS, ja, die Firma, die sie übernommen haben, hat zum Beispiel 4000 eigene LKWs, mit denen sie liefern. Also dann auch die Home Depot Eigenmarke direkt auf die Baustelle. Und ich finde es super, duper spannend. In 10 Jahren hat die Aktie 223% zugelegt. Also wahrscheinlich haben vor 10 Jahren schon schlaue Investoren gewusst, was hier passieren könnte. Die Aktie war an sich gefühlt noch nie billig. Also selbst jetzt zahlt man immer noch das 25-fache des Free Cashflows, das 15-fache des Enterprise Value, also des EBITDAs. Aber was sie können, sie sind ein wahrer Compounder. Und jetzt, liebe Leute, spitzt die Ohren, nämlich die Gesamtkapitalrendite ist so die Compounder-Kennzahl, weil die Rendite auf dein eingesetztes Kapital, wenn das zweistellig ist, dann geht's meistens irgendwann richtig ab und die liegt bei der Home Depot Marcel bei unfassbaren 21% und die Cash Conversion liegt bei 103%, also der Home Depot ist eine wahre Cashmaschine und deswegen bin ich der Meinung, wenn man gerne in den Baumarkt geht und auch meint, man möchte von diesem Hausbau-Renovierungsthema profitieren, dann ist die Aktie ein Buy and Hold.
Generell würde ich sagen, ist die Aktie schon immer ein Buy and Hold. Auf jeden Fall einer, der im Depot nicht wirklich auffallen wird, einfach ein bisschen laufen und hier und da eine Dividende abwirft. Ich glaube, das Wachstum ist immer wieder, konnte immer wieder anziehen, mal abgesehen von den Corona-Jahren, da, ne, wo das ein bisschen ja so Sondereffekte hatte, keine Frage. Und seitdem hat man aber trotzdem das Ganze wieder überperformt. Man, ja, man muss sagen, eine coole Geschichte. Und auch, ja, KGV ist aber schon immer relativ hoch, ne? Wie du schon sagst, das lässt sich nicht ab oder wegdiskutieren. Home Depot, glaube ich, ist in jedem Depot kein Fehler.
Also sagst du auch Buy and Hold?
Buy and Hold, ja. Und ich glaube auch Synergien werden hier extrem gehoben, dadurch, wenn sie noch einen davon übernehmen und die ganze Wertschöpfungskette übernehmen und das auch gut machen.
Und da können die Wettbewerbshüter gar nicht viel sagen, weil du vor einmal im B2C-Bereich bist und jetzt im B2B-Bereich
gehst. Ja, es gibt ja auch viel mehr davon. Also gerade so wäre eigentlich was für die deutschen Baumärkte, dass sich überlegen, BayWa zu kaufen. Oder sind da vielleicht auch viel zu viele Probleme drin, weiß ich nicht. Aber
BayWa ohne Probleme kaufen.
Das ist doch eine gute Idee.
Das sind hier die Tipps.
Wir sollten in die Unternehmensberatung gehen.
Und Tricks, die wir hier präsentieren.
Ja, Tipps und Tricks hat auch Samsung vorgestellt, und zwar mit ihren neuen Fold-Modellen, die sie am Mittwoch vorgestellt haben. Fold, Philipp, das ist zum Klappen.
Ne? Falten.
Falls du jetzt noch nicht weißt, die neuesten Modelle, das kennen wir Apple-Nutzer ja nicht so, aber genau, die kann man quasi längs falten.
Hatten die nicht das früher schon? Ah nee, das war Motorola, die hatten auch so, ne?
Die hatten, das war genau, da war nur ein kleines Display drin, jetzt sind da sogar drei verbaut.
Drei?
Außen, ein großes vorn, ein großes in der Mitte.
Also das jetzt mal angucken.
Ist schon üppig. Und tatsächlich gab es ja, oder war es ja vor ein paar Jahren auch das erste Modell davon, was schon natürlich Aufsehen erregt hat. Und jetzt muss ich sagen, also ist ja immer Geschmackssache, aber ich finde es schon wirklich krass, grandios, wie flach das auch geworden ist.
Ja.
Und vor allem, es ist wirklich super flach, dieses Gerät, dafür, dass es zwei Displays hat und ist jetzt kaum breiter als sonst ein Handy. Deswegen, also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Aber darum geht es mir gar nicht so sehr, Philipp, sondern sie haben eine neue Benutzeroberfläche vorgestellt, die One UI 8. Und die wurde natürlich mit Blick auf die KI entwickelt. So der Samsung-Verantwortliche dieser Abteilung. Und er lobte weiter die vielfältigen Anwendungen der Geräte in Sachen KI. Und er fügte noch hinzu, wir haben enger mit Google zusammengearbeitet als je zuvor. Und Philipp, Samsung ist Marktführer mit 19,9% weltweit. Und Google hat immer größeren Einfluss auf das ganze Betriebssystem, was vorher ja immer versucht wurde von Samsung so ein bisschen zu umgehen mit den eigenen Lösungen, auch wenn das ein Android-Smartphone war und ist, hat man ja immer so die Samsung-Alternative reingebracht, um eben da auch selbst ein Angebot zu schaffen. Aber nun setzt Galaxy Z Fold 7 mit Gemini Live, Circle to Search, 6 Monate Google AI Pro ist mit inkludiert, was ja sonst recht teuer ist jeden Monat, und 2 Terabyte Cloud-Speicher werden ebenfalls integriert. Und am Ende zahlt das alles Samsung an Alphabet, denn es ist ja eine Partnerschaft, die durchaus, einmal Login-Effekt, einmal genutzt, bleibt man natürlich auch dabei. Interessant auch zu wissen für alle, die ein bisschen im Halbleitersektor interessiert sind, Leistungsstärke kommt natürlich hier auch durch die KI als Anspruch nicht rundherum. Man muss also was machen, und für diese Umsetzung gibt es natürlich den Snapdragon 8 Elite von Qualcomm. Der ist ja so, das war ja auch meine Investment-These zu Qualcomm, ne, dass sie da die ganzen Gerätschaften von Laptop bis Handy bis Tablet für die ganze KI-Fähigkeit eben liefern werden, weil sie da führend sind. Und nun ja, ich glaube, dass Alphabet sich hier weiter und weiter auch über den Weg neue Kunden reinzieht. Gerade das Thema Cloud, wenn man so, ich finde, mit unserer Elterngeneration spricht, Philipp, die sind ja Cloud, das brauche ich nicht und so, ne? Das ist so ein bisschen.
Nur meine Eltern nicht.
Die nutzen
es? Die sind voll in der Cloud.
Ja, also man hört es immer so, gerade im etwas älteren Semester, ne, die sagen, das ist nicht mehr so. Aber am Ende ist es ja doch so, wie früher die Diskette, da haben wir ein bisschen was drauf gespeichert und irgendwann kam die Speicherkarte und das war eine ganz andere Dimension. Und so ist es auch bei der Cloud-Geschichte. Also es wird immer mehr Menschen auch im älteren Segment dann ergreifen, dass der Speicherplatz oder die Speicherkarte nicht mehr reicht. Vielleicht geht da keine Speicherkarte mehr rein ins Telefon.
Der USB-Stick.
Ja, aber der sogar noch, ne? Das ist alles Schnee von gestern, glaube ich. Und da werden die Leute irgendwann für ihre Cloud bezahlen müssen. Und hier ist immer noch ein ganz schön großes Potenzial für Google.
Ja, wenn du ja einmal dein Zeug da hochgeladen hast, dann hast du keinen Bock mehr, dann keine 10 Euro zu bezahlen und wieder irgendwo anders hinzugehen.
Ja,
vor allem,
wo willst du denn hin mit den Bildern? Ne? Ja. Du kannst ja nur schlecht, also das ist ja ein Riesenaufwand, das will keiner mehr managen. Das ist ein Abo, wenn es einmal läuft, läuft es halt auch weiter. Können wir uns ja nicht absprechen, also ich mich nicht, auch die Apple Clouds ist halt einfach so. Und da hat ja noch Google sogar eigene Geräte, die sehr erfolgreich laufen, die natürlich diesen Kundenkreis
von ist den 19,9% erfolgreich?
Das ist erfolgreicher denn je, also sie wachsen wirklich sehr stark auf allen Märkten. Weltweit steigen sie auf.
Hast du schon mal eins benutzt?
Meine Eltern haben super, ja.
Und absolut. Sind die zufrieden?
Riesenvorteil. Ich will keine bezahlte Werbung.
Ich will
keine Werbung
machen. Ich will bezahlte Werbung
ich
möchte, machen,
musst du sagen. Ich würde bezahlte Werbung machen, weil ich tatsächlich ein was, und ich habe ja immer mal die Smartphones als alter in diesem Bereich arbeitende.
Ja, ja, habe ich natürlich. Du hast einen kleinen Fetisch.
Genau, und das wird mir so nachgedacht, hier, guck mal, Mensch, wenn du einmal da bist, guck mal, ob die App, was ist denn das für eine Nachricht? Und so, wir kennen das, glaube ich, alle.
Hast du mir hier schon wieder die SMS geschrieben, dass du dein Telefon verloren hast?
Genau, richtig. Genau, ja. Aber nee, es geht eher so um die irgendwelche Apps, Aktualisierungen, wo man sich halt unsicher ist, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Und dann hat man doch häufiger das Thema ja Speicherplatz und eben auch das Thema, was ist denn das für eine App? Und dann sage ich immer, ja, das sind Samsung-eigene Apps, die kannst du nicht runterschmeißen.
Wo sind meine bezahlten Klingeltöne?
Ja, genau, wo ist meine Jamba? Mein Jamba-Abo. Nee, aber Philipp, das ist ein großer Unterschied. Du hast tatsächlich bei Samsung immer noch diese Apps, die auch Samsung hat. Das sind sehr viele. Und Google-Apps. Und das nimmt natürlich schon viel mehr weg, als wenn du nur eine Google-Oberfläche hast, mit den Google-Apps, wo die Samsung-Apps nicht drauf sind. Ist durchaus ein Vorteil, der auch am Ende für Speicherplatz ein bisschen entspannt.
Ja, also
Alphabet-Aktie pur, wollte ich damit sagen. Alphabet.
Ich sag mal so, Marcel, ich bin jetzt dank dir überzeugt, buy and hold.
Bei Alphabet.
Ja, ja, wie ist es bei dir?
Endlich. Ich muss es nochmal mit sagen.
Du auch? Ja,
natürlich, buy and hold bin ich auch investiert schon sehr lange, aber ich wollte nochmal sagen, dass nur das kleine Thema Smartphones über andere am Ende des Tages noch völlig unterschätzt ist.
Und ich finde die Aktie echt spottenbillig. Ich kann es immer nur wieder sagen. Wir haben wunderbare Margen. Wir haben auch eine Gesamtkapitalrendite von, liebe Leute, 25%. Sie sind nicht verschuldet und sie haben eine Gewinnrendite von 5%. Also, und ich finde auch hier wieder dieses Thema Waymo ist einfach völlig raus.
Unterschätzt.
Also es ist noch gar nicht drin in diesem ganzen, in dieser ganzen Bewertung. Und apropos wieder drin, raus, du weißt ja, ich liebe ja Aktien im Alltag.
Ja.
Kurzer Exkurs, deswegen steht hier die Cola-Flasche.
Ah ja.
Meine Frau trinkt gerne Cola. Und ich möchte mich ja nicht aufregen, wenn meine Frau sich eine kalte Cola gönnt. Weil ich ja immer sage, ja, wir müssen hier Pepsi kaufen, weil uns gehört das Unternehmen.
Zum Teil.
Das weißt du nicht.
Ja, ich weiß, dass andere auch ein paar Teile haben.
Und vielleicht zu einem großen Teil. Und dann habe ich gesagt, diese Woche jetzt ist Schluss. Wir haben es schön im Familiendepot Coca-Cola. Und jetzt können wir das Beste aus zwei Welten trinken.
Ja, deswegen hat Coca-Cola auch gleich eine Flasche für dich gemacht.
Ne? Richtig.
Da steht dein Name drauf. Ja.
Sogar richtig geschrieben. Also vielen, vielen lieben Dank natürlich auch an den edlen Sponsor. Marcel, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Thema.
Okay.
Und da springen wir natürlich einfach mal rein, nämlich zu unserem Kapitalisten. Marcel, ja. Wie immer geben wir unserem Kapitalisten oder Kapitalisten jede Woche die Chance, etwas zu ändern. Und er hat im Zeitraum 2. bis 8. Juli jetzt verglichen Wochenperformance 9%. Und seit dem Start schon 1,2%. Cashquote liegt bei 4,7%. Die Top-Performer der Woche waren Spotify, Nvidia und Palantir. Und 5,2% von Spotify ist ja wirklich stark. Und Spotify überrascht mit starker Kursbewegung. Der Kapitalist profitiert ganz klar vom Rebound im Plattformsektor. Nvidia und Palantir weiterhin starkes Momentum. Die Top- oder Flop 3 von ihm sind Coursera mit minus 2,4%, Novo mit minus 1,5% und Ferrari mit minus 0,9%. Und Coursera wird jetzt auch tatsächlich hier verkauft von ihm. Ja? Also sagt, zu schwach, relative Stärke, negativ, neuer Kandidat ist jetzt auch schon gekauft, haben wir vorhin gemacht. Nämlich die Aktie von Stryker. Und du sagtest, Stryker könnte im Moment vielleicht ein spannender Einstiegszeitpunkt sein.
Ja. Die Konsolidierung ist gebrochen als Trend. Kann dazu sein, dass, also sehr wahrscheinlich wird der Aufwärtstrend einfach weiter fortgesetzt, ja, über die Wochen.
Ich bin gespannt. Ich glaube, unsere KI hat hier auch ein paar schlaflose Nächte, weil Novo Nordisk wird weiter kritisch beobachtet. Größte Position im Depot weiterhin Nvidia. Und schauen wir uns mal die Watches an. Drei neue Unternehmen sind mit dabei. L'Oreal, Applied Materials und Fortinet. Ganz weit vorne zum Kaufen ist Eaton, Relax, Costco, Arista Networks und Ferrari nochmal nachkaufen wahrscheinlich. Gestrichen von der Watchlist hat er Check, Adyen und Coursera. Und wir finden das natürlich super spannend, weil es einfach hier auch hilft, mal neue Unternehmen kennenzulernen und auch einen neuen Ansatz. Was denkst du, wird er es schaffen, bis zum Jahresende den MSCI World zu schlagen? Yes or no?
Ja, glaube ich schon. Mit dieser Aufstellung, die das Depot jetzt so zeigt, was der KI-Talist da hingelegt hat, glaube ich, ist es möglich, ja.
Ich doch, ist denke
ja konzentriert, weil es konzentriert ist. Ja, klar, hat auch mehr Risiken, wie man bei Novo Nordisk sieht, aber ich glaube, mit Geduld verdient man ja Geld. Ja, könnte klappen.
Definitiv. Marcel, du willst mit mir über ein Thema sprechen, was dich beschäftigt.
Genau.
Und das sind Kleingeld.
Sehr kleines Geld. Ja, ja, also finde ich ja, gehört immer mal wieder abgeschafft. Nein, ich will jetzt nicht über das Bargeld sprechen, sondern über durchaus Penny Stocks. Das war ein Thema auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Viele, die da, ich sag mal, so im Einstieg sind, sich dann noch nicht so tief damit beschäftigt haben, sind da natürlich geneigt zu sagen, warum denn eigentlich nicht? Ja, so eine Aktie kann ich mir gleich sehr viele ins Depot legen, die kostet ja, keine Ahnung, 80 Cent. Und dann kann ja die Reise losgehen. Und wenn die irgendwann mal 300 Euro kostet, dann bin ich ja hier der,
Dann bin ich auch nicht mehr in der Gruppe.
Dann brauche ich die Gruppe definitiv nicht mehr, das stimmt. Also, ja, das ist kurz gesprungen, weil die Penny Stocks sind natürlich nicht umsonst Penny Stocks und werden unter, also Penny Stocks nennt man ja Aktien, die in der Regel unter 1 Dollar notieren. Manchmal kann man das erweitern auch auf unter 2 Dollar. Insofern hat das schon einen Grund, warum diese Aktien so schlecht kapitalisiert sind. Und das Problem ist ja tatsächlich, dass das Risiko da ist, dass diese Dinger halt wirklich einfach, ja, ich sag mal, recht geneigt sind, auch in die Insolvenz zu stolpern oder einfach tatsächlich sehr starke Kursverluste so weiter hinzulegen. Denn auch selbst mit 80 Cent kann man auf 40 Cent fallen, auf 40 kann man auf 20 Cent die Aktie fallen. Und es geht runter bis auf 0,01 und auch darunter kann man noch weiter fallen.
Mal 100% verlieren. Und sagen wir es einfach mal so, wenn du Scheiße gern magst, dann geh raus. Du wirst irgendwas finden, was der Nachbarshund irgendwo abgeladen hat. Aber kauf's dir nicht von deinem hart verdienten Geld.
Ja, also es ist klar, man kann auch mal Erfolg haben bei einem Penny Stock.
Dann, ehrlich.
Ja, gab's ja jetzt tatsächlich auch ein Thema, aber kanadische Penny Stocks sind immer eine Red Flag. Und das liegt einfach daran, selbst die Kanadier sagen ja, oder auch diese, ich sag mal, die Wirtschaft sagt ja auch meistens die stupid German Money, weil wir irgendwann wieder drauf reinfallen. Und Penny Stocks sind auch ein großer Grund dafür, warum nach wie vor Aktien so verrufen sind in Deutschland. Weil Achterbahn, ne? Und das hat wirklich diese Achterbahn meistens was mit Geld verbrennen zu tun. Und Penny Stocks sind eben unterkapitalisiert. Das sind Unternehmen, die ja an der Börse sind, damit sie irgendwie noch Geld sammeln können für das, was sie vorhaben. Und das sind meistens auch irgendwelche Stories, die noch kein Geld verdienen. Also irgendwelche Bioscience, ne, Health Tech oder was auch immer, wo einfach null Umsätze Lithium dastehen.
Verdacht auf Lithium auf einem Grundstück.
Genau, also auch selbst nur der Verdacht, ne? Man geht an die Börse und versucht da irgendwo Geld einzusammeln, um dann zu graben.
Macht's nicht.
Ja, genau. Also das ist wirklich gefährlich, möchte ich immer wieder vorwarnen. Nicht, weil die Aktie und billig aussieht, macht das keinen Sinn.
Ich glaube, wenn man kann auch gut schnell reich werden an der Börse, wenn man das möchte, wenn man sich mit der Thematik, mit den Unternehmen beschäftigt. Aber, also, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das muss man einfach so sagen, ja. Klar, es gibt Unternehmen, die kosten 5 Dollar, 10 Dollar. Das ist alles in Ordnung. Aber wirklich Penny, weil meistens sind die dann ja auch gar nicht an den richtigen Börsen. Ja, weil du brauchst eine an Kapitalisierung, einen Mindestpreis. Und dann bist du eigentlich nur noch im Freiverkehr handelbar, wo weniger Regulierung ist. Und Leute, also wenn ihr das möchtet, schenkt uns das Geld. Ja. Ihr kommt auf jeden Fall in die WhatsApp-Gruppe. Die 4 Euro.
Das stimmt.
Sind dort besser investiert als sagen, in so einem Penny-Stock.
Ist so und ich meine, du sagst es schon, es geht ja auch um die Transparenz. Ja, also eine Gefahr, also sprich die Unternehmen sind nirgendwo reguliert. Die geringen Handelsvolumen, also ein Riesenproblem. Das heißt, wenn da irgendwo einer gerade mal spaßhalber ein bisschen mehr kauft, steigt zwar die Aktie, aber das Gleiche passiert ja auch runter zu. Die haben ja kaum Nachfrage, diese Aktien. Und insofern wirklich aufpassen, da ist auch viel Manipulationsgefahr dabei und ja, möchte ich eindringlich davor warnen, auch wenn man neu ist und da gerne Erfahrung machen, kann jeder machen, aber wir haben die auch schon mal gemacht, glaube ich, und ich glaube, du mit Graphit.
Graphen. Hallo, First Graphene.
First Graphene.
Ich guck mal, wo die heute stehen.
Ja.
Nicht, dass ich dann wieder einsteigen will.
Nee, das stimmt.
Oh, 0,15 Cent. Ich war damals irgendwie so bei 10 Cent drin. Ja. Also ich hätte auch hier 90% nochmal verloren.
Genau, also ist ein, also und da war die Story ja wahnsinnig, ne? Also das war
das ist heute noch Wahnsinn, Marcel.
Es ist das nächste große Ding und ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Also hört da auf. Bitte vorgewarnt sein.
Also spendet lieber das Geld, wirklich. Ja. Also da könnt ihr viel mehr Gutes tun. Apropos Gutes tun, wir haben heute einen Werbepartner mit dabei, nämlich Querion und die wollen euch etwas Gutes tun. Also hört mal zu.
Mal ehrlich. Hast du schon mal vorgehabt, dich endlich um deine Geldanlage zu kümmern und dann kam das Leben dazwischen? Keine Sorge, du bist nicht allein und genau deswegen gibt's Querion. Quirion ist unser heutiger Werbepartner und du brauchst keine Finanzexpertise, kein BWL-Studium und auch keine 10 offenen Tabs mit YouTube-Videos. Es reicht unserer. Du beantwortest ein paar einfache Fragen wie: Wie lange willst du anlegen? Willst du eher nachhaltig investieren? Und zack, hast du dein persönliches ETF-Portfolio. Die Dauer? Ungefähr so lang, wie ein Kaffee braucht, um durchzulaufen. Und was bekommst du dafür? Ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio, das weltweit breit gestreut ist. Und was bekommst du dafür? Ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio, das weltweit breit gestreut ist. Weil, mal ehrlich, wer weiß schon, welches Land oder welche Branche in 10 Jahren vorne liegt? Spoiler: Niemand. Deshalb einfach die ganze Welt ins Depot. Egal, ob du für die Altersvorsorge sparst, die erste Eigentumswohnung oder den Van fürs Sabbatical. Quirion passt sich deinem Ziel und deinem Risikoprofil an. Und das Ganze für schlanke 0,48% Gebühren im Jahr. Also günstiger als viele aktiv gemanagte Fonds, nur ohne die ganzen Wetten aufs Morgen. Klingt gut? Dann klick auf den Link in den Shownotes und starte mit Quirion. Überlegt, angelegt.
Marcel, kommen wir zu meinem Top der Woche. Und das sind: Viele deutsche Großkonzerne planen milliardenschwere Investitionen in Deutschland. Das hat das Handelsblatt die Woche berichtet. Und zu den Firmen gehören Mercedes, BMW, Siemens, aber auch die Deutsche Bank. Sie wollen angeblich um die 300 Milliarden Euro innerhalb von 3 Jahren in Deutschland investieren. Konkrete Infos soll es am 21. Juli dazu geben. Aber in erster Linie sollen die Ausgaben dafür sorgen, dass sich die Stimmung in Deutschland dreht. Es soll auch ein Zeichen für ausländische Investoren sein, dass der Standort weiterhin seine Stärken hat. Also wenn ich höre, die Stimmung dreht sich, schade, dann weiß ich, wahrscheinlich wird davon nichts bei uns ankommen in Form von einer schönen Party, weil es soll ja auch ausländische Investoren anziehen. Also wird es wahrscheinlich wirklich investiert. Nein, also ich finde das wirklich toll. Also wenn man sich so committet für dieses wunderbare Land und Mercedes, BMW, Siemens und auch die Deutsche Bank, also alles 4 meine Lieblingsunternehmen, deren Aktien ich eigentlich gerne alle besitzen würde, deswegen habe ich keine einzige. Nein, ich finde es gut. Wirklich, ich finde es gut, wenn man hier investiert. Jetzt ist die Frage, warum der 21. Juli? Das kann ich mir nicht erklären. Warum müssen wir noch 10 Tage warten? Oder vielleicht wird unsere Politik, unsere Regierung irgendwas vorstellen. Vorher noch.
Ich glaube, sie sind dann in der Sommerpause. Naja, genau, das weiß ich jetzt auch nicht, habe ich jetzt auch nicht gelesen, aber natürlich auch der Kulturminister Weimar hat auch bei Gabor Steingart diese Woche schon gesagt, dass er merkt oder auch so generell, dass sich die Stimmung dreht.
Wie ist es denn bei dir?
Hinein. Er würde, er prognostiziert sogar, dass es ein bisschen über den Erwartungen sein wird am Ende des Jahres, also sprich die Wirtschaft sogar ein bisschen besser anlaufen wird. Dass du zumindest.
Das erzählen sie uns jetzt natürlich auch viel, weil sie die Schuldenbremse gelöst haben.
Ja, na gut,
das, und hier das natürlich hat ja nicht so voll Effekte,
ne? Das muss man ja auch nicht, das muss man ja schon immer differenzieren, alles, aber natürlich.
Geht es hier besser? Das frage ich dich jetzt. So, verglichen
Philipp, hör mal auf, so zynisch zu sein. Wir müssen mal, also, nee, es geht dann um das Thema, lass jetzt doch mal ausreden, und dann so, ist es schon so, dass man natürlich merkt, dass eine gewisse Stimmung gekippt ist, die jetzt nicht mehr ganz so dramatisch ist. Das sieht man auch in den Aktienmärkten, weil der Markt natürlich sich ein bisschen öffnet und man spricht auch, das hat er eben auch gesagt, jetzt mit ausländischen großen Unternehmen, also Blackstone, die kann man auch bei Seeking Alpha, kann man mal in den Nachrichten schauen. Blackstone plant tatsächlich 200 Milliarden zu investieren in Deutschland tatsächlich. Und auch von anderen BlackRock
Brookfield
und
Co. Auch.
Bei Brookfield hat ja schon große Investitionen getätigt auch mittlerweile. Und ich glaube schon, dass das wieder zumindest, es ist der richtige Weg, der Einschlag, um erstmal wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Denn wenn du Vertrauen von den Anlegern hast, läuft zwangsläufig Geld in das Land und dann wird auch das Wachstum hier wieder losgehen. Und das wird allen helfen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und das würde ich gar nicht so sehr ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, 4 Jahre vor einer Wahl, die wir vielleicht nicht unbedingt
ich bin gespannt.
Falsch erleben wollen.
Also unsere Regierung muss liefern. Ich bin gespannt, wo das der Wachstum ist natürlich landet.
Riesig, aber das wird spannend und jede Wendung in diese Richtung, dass mehr ausländische Firmen hier investieren, ist ja für uns eigentlich nur Rückenwind. Ja, wollen wir es hoffen.
Kommen wir zu deinem Top der Woche.
Ist 4 Billionen Dollar wert. Und zwar Nvidia hat es geschafft, als erstes Unternehmen diese Marke zu erreichen. Und Philipps war noch gar nicht so lange her, da haben wir noch alle gedacht, so wow, 1 Milliarde Dollar Apple, eine Billion Dollar Apple, das ist ja schon, ne, da, also ich glaube, viel weiter kann es nicht gehen. Wir sehen, die Aktienmärkte steigen weiter, die Market Caps werden größer und größer und es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis dann auch eine 4 Billionen ja doch durchaus klein wirken, wenn die Großen einfach so weitermachen. Ne? Und das scheint so, dass da auch kein Ende in Sicht ist.
Also Hut ab.
Ja.
Also wirklich krass. Ich bin persönlich der Meinung, wenn ich sie hätte, hold, halten, ich würde auch nicht verkaufen. Aber ich bin auch nicht investiert und wahrscheinlich ist Buy and Hold genau das Richtige. Auch jetzt noch weiterhin auf diesem Niveau. Ich traue mich nur nicht.
Ja, ja, es sieht immer alles sehr teuer aus. Ne? Also man kann, also die Fantasie, dass sie auf 8 Billionen, mein Gott, wie oft soll ich denn noch in dieses Fettnäpfchen treten, 8 Billionen erreichen, ist eine Fantasie, die sprengt natürlich auch hier und da irgendwo die Vorstellungskraft. Und trotzdem, glaube ich, wird das.
Also würde ich weiterhin ein
Buy and Hold. Buy and Hold, auch nach wie vor.
Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt.
So ist es.
Mein Flop der Woche ist, dass Europa die Großchemie verliert. Und es ist so, dass unter dem Druck der hohen Energiekosten und der anhaltenden schwächeren Konjunktur sich immer mehr Unternehmen der Großchemie aus Europa zurückziehen. Betroffen davon sind vor allem die energieintensiven Petro- und Basischemieunternehmen. Allein in Deutschland haben in diesem Jahr bisher 6 Chemiekonzerne dauerhaft ihr Aus für größere Anlagen verkündet. Davon sind annähernd 2000 Arbeitsplätze betroffen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass jetzt auch Dow Chemical, einer der führenden US-Hersteller, am Montag die Schließung von 2 großen Produktionsstätten in Halle und in Leipzig auch angekündigt hat. Und ich persönlich finde das, wir müssten da anders handeln, also dagegen auch, also das erwarte ich auch irgendwo von unseren Politikerinnen und Politikern, dass wir solche Sachen, Großchemie, also Chemie, dass wir uns nicht zu abhängig machen, nochmal von China etc., wir sehen es ja im Moment, die Chinesen halten die seltenen Erden zurück und nutzen das natürlich auch in ihre Verhandlungen und ich finde, man muss dann auch irgendwo wirklich Sachen fördern, die für uns, für die Basis auch wichtig ist. Also zum Beispiel auch BASF ist ja auch am Überlegen, in Ludwigshafen da vielleicht das Werk auch dicht zu machen, weil sie sagen, selbst die Basischemie ist zu teuer hier, um die hier zu produzieren. Und ich glaube, das wäre für uns vom riesen Nachteil, wenn man auch solche Giganten auch hier verliert im Standort Europa.
Ja, klar. Und gerade in Deutschland hat man ja einige Standorte, die da mit betroffen wären und auch teilweise kritische Standorte, wo sonst nicht so viel ist, muss man auch sagen. Und ja, ist bedenklich, aber das sind natürlich diese Rahmenbedingungen, die nach wie vor natürlich sehr, sehr kritisch zu sehen sind, die eben genau dieses sehr kostenintensive Geschäft benachteiligen. Alter, ne? Und das haben andere natürlich leichter und da bleibt man eben nicht wettbewerbsfähig. Da muss was passieren. Mein Flop der Woche geht an eine Übernahme, eine feindliche Übernahme, die von UniCredit. Und diese ist nun größter Commerzbank-Aktionär. Und während die Bundesregierung das erneute, unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen ablehnt, würde das Kartellamt eine mögliche Übernahme nicht verhindern. So die Tagesschau. Also man sieht, rein von den Regularien ist das kein Thema. Die EZB, das Bundeskartellamt und die BaFin haben diesen Schritt genehmigt und die UniCredit hält dann eben knapp unter 30%. Und ein weiterer Schritt in Richtung feindlicher Übernahme. Natürlich, die Bundesregierung findet es nicht gut, Commerzbank selber will es nicht und Verdi natürlich, das wundert uns alle natürlich auch nicht.
Ja, warum findest du das schlecht?
Ab 30% ist die UniCredit verpflichtet, ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktionäre abzugeben. Das vielleicht mal als Hintergrund wissen, was dann eben passiert. Der deutsche Staat ist seit 2008, 2009 bei der Commerzbank investiert und hatte damals die Rettung vorgenommen. Der Aufwärtstrend ist bei den Banken ja nach wie vor intakt, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass zumindest der Markt vorwegnimmt, dass der Wind sich dreht in Europa, vor allem auch in Deutschland, aufgrund der Investitionen, weil natürlich auch Banken die Finanzierungen ermöglichen. Und ich glaube, das sieht auch UniCredit. Und tatsächlich mein Flop dahinter ist, dass die Bundesregierung und auch Verdi sich da so querstellt, also Verdi ist klar, verstehe ich, aber dass die Bundesregierung sich so wahnsinnig querstellt, klar, wir brauchen eine zweite große starke Bank und so weiter und so fort und Arbeitsplätze in Deutschland, das könnte mit UniCredit natürlich dann ein Problem sein, dass dann einige Stellen schließen, aber ich glaube, so viele Kooperfilialen wird es auch in Zukunft nicht mehr geben, weil alles digital Online-Banking sowieso ohnehin ist, also es ist eh ein Ablauf mit der Zeit. Ich finde nur dieses Querstellen, es ist da eigentlich ein guter Schritt, wenn die UniCredit und die Coopa vielleicht sogar zusammenkommen und eventuell eine richtig große Bank in Europa werden.
Ich finde auch, es zeigt, wir müssen noch viel mehr europäisch denken.
Ja.
Das ist, wir brauchen starke, nicht nur deutsche Unternehmen, starke europäische Unternehmen. Und man sollte auch mehr europäische Champions formen, finde ich, um auch einfach eine gewisse Macht ausüben zu können und auch einen gewissen Druck. Bin ich voll bei dir. Ja, da. Genau. Und Herr Seewegen von der Deutschen Bank hat es ja gesagt, wir brauchen eine Konsolidierung im Bankensektor in Europa und das scheint auch hier so der erste Schritt zu sein.
Es gibt auch wahnsinnig viele, ne? Also ja. Klar, nicht an der Börse sind nicht ganz so viele gelistet, aber es gibt auch noch so viele, die da noch
kleinere Privatbanken etc., die auch wirklich viel Vermögen halten. Und
viel auch abwickeln, keine Frage. Das ist alles, ich sag mal, ein großes Geschäft. Das ist der größte Markt überhaupt, der Finanzmarkt. Und ja, sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube einfach, dass sie zusammen viel stärker sein können, auch wenn sie vielleicht eine Commerzbank kleiner ist, dann am Ende des Tages hier in Deutschland oder wie auch immer, ne? Aber so rein aus unternehmerischer Sicht und auch aus der, ich sag mal, am Ende auch, ja, ich sag mal, Wettbewerbssituation ist ja jetzt nicht viel schlimmer dadurch. Ne? Also es ist ja jetzt nichts, wo er sagt, jetzt gibt es nur noch drei Banken, Schicht im Schacht, ne? So ist es, weiß Gott nicht.
Ja, definitiv. Marcel, kommen wir zu unserem Thema. Jetzt wird es spannend. Also spitz die Öhrchen, weil jetzt kommt nämlich Marcells erste Aktie und ich mache schon mal die Ordermaske auf.
Ja.
Also, wen sollte ich als erstes kaufen?
Du solltest dir sofort kaufen.
Und ganz wichtig, beachtet unseren Disclaimer, weil Marcel und ich, wir sind die einzigen, die uns Aktientipps gegenseitig geben dürfen. Ohne Haftung.
Genau.
Nein, und euch geben wir auch natürlich keine.
Ja, dass du mich also, dann immer eine Woche in den Keller einsperrst.
Richtig.
Sagst du keinem, ne? Ja, Centin. Ich habe vor kurzem oder vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Ne? Die Aktie ist so extrem abgestürzt und der US-Krankenversicherer ist mein Augensport billig. Klar, die Prognose-Senkung tut weh, aber die ist nicht so, dass sie jetzt in dieser Bewertung rumkrauchen muss. Die Aktie in der Konsolidierungsphase, ich glaube, um die $30, ein bisschen mehr, ist die Unterstützung, die wichtig ist. Und ich glaube, dass sie im zweiten Halbjahr so sich nach und nach beruhigt. Sie wird nicht diese Hochs erreichen, keine Frage, aber sie wird sich beruhigen und so nach und nach so ein bisschen nach oben laufen. Und ich glaube, das könnte sogar den MSCI World schlagen, in meinen Augen. Und langfristig sogar einen Hebel erzielen, wenn das Unternehmen weiter so gesund bleibt. Das muss man vielleicht voraussetzen.
Das Krasse ist ja, dieses Unternehmen hat eine Market Cap von $16 Milliarden.
Ja.
Und sie machen fast 150 oder sie machen über $150 Milliarden an Umsatz.
Ja, ist völlig irre.
Sie machen ein operatives Ergebnis von 5,2 Milliarden.
Ja, immer. Also selbst wenn sie es jetzt weniger sind, ist es immer noch wahnsinnig viel. Es sind immer noch hochprofitabel. Und was man auch nicht vergessen darf, sie werden danach auch wieder stark wachsen. Also es wird dieses Jahr halt prognostiziert, dass es Rückgänge gibt. Das tut erstmal weh. Aber selbst mit dem Rückgang impliziert sind es ein 10er KGV. Also nicht Kleingartenverein, sondern wirklich Kurs-Gewinn-Verhältnis ist so gering, das muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen und dann hat man trotzdem keine Schulden, weil man einfach mit dem Cash, was man besitzt, sich selber kaufen könnte. Das ist irre eigentlich, ne? Man hat 17 Milliarden Cash und hat eine Market Cap von 16,8.
Wie hoch sind die Schulden?
Und 18,3 sind die Schulden. Also sprich, die können mit ihrem Cash einmal die Schulden decken.
Das ist schon alles sehr stark. Ich persönlich sehe es als kein Kauf. Wieso? Ich möchte mich aus diesen Krankenversicherern einfach fernhalten.
Ja, da ist ein bisschen viel Bewegung drin. Ne?
Genau, und auch dieses politische Risiko ist auch mit dabei. Ja, genau,
Bewegung im Sinne von politisch, weil das noch ein Thema ist. Ich glaube, sobald sich das legt, sind die wieder alle in einer Richtung unterwegs, wie sie es vorher eben auch waren. Und,
aber du zahlst jetzt auch nur das Dreifache des EBITDAs.
Ja, absolut. Das Ding ist sogar so
also, du sagst buy and hold.
Buy, jetzt auf jeden Fall buy and hold. Und den Einstieg in 20 Jahren betrachtet, glaube ich, wenn das Unternehmen mich völlig Bock missbaut, kann ich mir gut vorstellen, macht das richtig Spaß. Ja.
Gewinnrendite von 21.
Kleines Manko, keine Dividende.
Hm.
Ja, das ist schade, aber also es
brauchst du auch nicht, Zeit, wenn du das ganze Ding kaufst.
Aber wenn es so billig ist, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Ne?
Das nächste Unternehmen oder das erste Unternehmen, das ich heute mitbringen möchte, ist die Aktie von Albemarle.
Zykliker.
Zykliker auf jeden Fall. Ihnen gehören ganz viele Lithiumminen tatsächlich auch weltweit und Lithiumvorkommen.
Aber kein Pennystock.
Nein, kein Pennystock. Und auch ein Dividendenaristokrat. Und der Bedarf an Lithium soll sich verfünffachen bis 2030. Sie sind hier Marktführer. Wenn ich in das Thema einzeln investieren wollen würde, dann würde ich mir doch hier den raussuchen, der es auch kann. Oder Marcel?
Ja, kann man machen. Ich glaube.
Und man kauft Zykliker, wenn die KGVs im Minus sind oder extremst hoch.
Genau.
Und jetzt aktuell ist es im Minus, weil sie für dieses Jahr einen Verlust erwarten. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn man sie kaufen wollte, sie werden auch öfter mal durch die Medien gescheucht. Sie standen auch schon mal bei fast $300. Ist halt ein Zykliker. Ja, die werden auch wieder hochgehen. Und jetzt sind wir wirklich so am Tief und Wer sich jetzt nicht traut, der sollte nicht bei 300 sagen, ach, der Marcel und der Philipp von den Aktienbuddies. Und deswegen, Marcel, greife ich deine Veränderung auf und sage, hier haben wir einen langfristigen Trade.
Ja, genau das würde ich mich anschließen. Es ist ein langfristiger Trade, der seinen Abwärtstrend noch nicht gebrochen hat. Also es ist auch gut möglich. Man kann auch ein bisschen warten, wenn man es aus der charttechnischen Perspektive sieht. Ich bin völlig bei dir, dass genau jetzt, wo die KGVs im Negativen sind, ist ein Zykliker natürlich ein Kauf, wenn alles andere stimmt. Und es ist ja so, ich meine, die Nachfrage nach den Produkten wird es einfach geben oder nach dem Rohstoff. Insofern, man kann vielleicht noch ein bisschen warten bis Ende des Jahres. Bis dann, glaube ich, wird die Aktie noch eher im Abwärtstrend stecken bleiben.
Oder einen Sparplan jetzt starten, ja, wenn man so angefixt ist.
Das könnte man machen und dann, glaube ich, so auf die nächsten 5 Jahre könnte es durchaus Spaß machen, ne?
Vorletztes Unternehmen, ein Unternehmen, in welches ich investiert bin und ich wünschte, ich hätte einfach gewartet bis zur heutigen Folge.
Ja, dann hätte ich dir sagen können, dass du Marsh & McLennan dir endlich ins Depot holen kannst.
Genau, und dann hätte ich 20% Rendite nach unten nicht mitgenommen.
Ja, aber du guckst halt auch nie nach dem Kurs, ne, und fragst mich auch nicht. Du gehst ja einfach rein, selbst schuld, sag ich dann nur. Aber ich bin bei plus minus null gerade, bin etwa auf dem Niveau eingestiegen und würde es auch wieder tun tatsächlich, denn die Aktie ist erneut darunter gekommen bei 210 Dollar ist diese wirklich wichtige Unterstützung und die hat jetzt schon wieder gut gehalten, muss man sagen. Also klar, die Aktie steht bei 212, so unweit davon entfernt. War zwischenzeitlich mal bei 240 Dollar, aber ist ein Dauerläufer trotzdem. Und natürlich gibt es in dieser Dauerlaufzeit immer mal auch mal Seitwärtsphasen, die volatil einhergehen. Ne? Man erinnert sich von 2022 bis Mitte 2023, also anderthalb Jahre, wirklich eine ausgeprägte Seitwärtsphase zwischen 150 Dollar und 175 Dollar. Und auch da ging es dann irgendwann rauf. Und ich glaube, da macht man nichts falsch, Philipp, wenn man sich das jetzt macht. Außerdem gab es eine 10% Dividendenerhöhung. Spricht ja am Ende auch fürs Unternehmen.
Also, wir sind beide der Meinung, buy and hold.
Genau.
Kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, über das ich gestolpert bin. Und das ist, Marcel, ich bin gespannt, ob du davon schon gehört hast, Clear Secure. Klar, sicher. Hast du schon mal davon gehört?
Nee.
Sie decken eigentlich alles im Bereich der digitalen Sicherheitskontrollen ab. An Flughäfen, im Office, in Stadien. Sie haben Geräte dafür, aber du kannst heutzutage auch schon alles per App machen, sie verkaufen ihre Software. Zum Beispiel, also ich habe ja auch einen Status bei der Lufthansa, mit dem ich durch diese Fast-Track gehen kann. Und dafür muss ich mich auch nicht mehr identifizieren, weil ich auch biometrisch hinterlegt bin.
Das heißt, du guckst in die Kamera, da sieht genau. Auch Mensch, steht der Film da.
Genau.
Oder kriegt grünes Licht.
Richtig.
Und musst da trotzdem nochmal durch die Sicherheit, wie, keine Ahnung.
Ja, aber du bist viel schneller.
Okay.
Also wirklich viel, viel schneller. Okay. Und finde ich super spannend. Also, und ich finde die Aktie nicht teuer. Und sie sind eine Wachstumsmaschine, Marcel. Sie sind auch mein 10x der Woche. Vor 10 Jahren haben sie gerade mal 28 Millionen Dollar Umsatz gemacht und konnten den steigern auf 334 Millionen Dollar. Also das mehr als verzehnfacht in 10 Jahren. Sie zahlen sogar schon eine Dividende und sind trotzdem noch mit 4 Milliarden Dollar. Also einfach sind noch nicht wirklich groß, ja. Sie sind jetzt nicht wirklich günstig, auch nicht wirklich teuer mit dem KGV von 22. Sie wachsen auch so moderat zweistellig im unteren zweistelligen Bereich beim Umsatz und beim Gewinn. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, könnte man hier einen soliden Compounder einfach über die nächsten Jahre sich auch hier ins Depot legen. Wieso meine ich das? Marcel, wir gehen mal die fundamentalen Kennzahlen durch. Bruttomarge von 62%. Konvertiert in 17% Nettomarge. Die Kapitalrendite sitzt du?
Ja.
100%.
Wirklich?
Ja.
Ui.
Okay. Also das ist eine Cashmaschine. Schulden gibt's keine. Du zahlst gerade mal das 16-fache des EBITDAs, wenn du es komplett kaufen wollen würdest. Und der Free Cashflow, also den du bezahlen müsstest, wäre gerade mal das 9-fache. Und auch die Cash Conversion ist bei 168% und die Gewinnrendite bei 6,56%. Also es ist, glaube ich, so ein richtiger Nischen-Hidden Champion, der viel Geld einfach auch schon, der einen Vorsprung hat, auch einen Burggraben hat, sonst hätten sie nicht diese Kennzahlen. Und es ist wahrscheinlich einfach unattraktiv für ein anderes Unternehmen, dort neue Technologien zu entwickeln.
Ja, sind unverschuldet, muss man auch dazu sagen.
Ja, mit
500
genau.
Millionen. Ja, nicht schlecht.
Also ich glaube, es ist wirklich eine Aktie zum ruhig schlafen.
Das ist so, kann es sein, dass es so eine Art UL Solutions ist?
Ja, so ein bisschen, Typ, ja. Her, ne?
Also das ist so eine Aktie, die fällt nicht auf, die wird laufen und laufen und laufen. Aber wobei sie Charting jetzt nicht wahnsinnig attraktiv ist, muss man sagen, weil sie dann doch, ja, ich weiß nicht, was ein Börsengang war damals, Ende 2022, glaube ich. Na gut,
da war dann auch der Lockdown. Oder
Quatsch, jetzt noch.
Da war dann ja Corona auch, ja, wo dann erstmal, dann bist du nicht mehr zum Flughafen, nicht mehr zu Konzerten gegangen, nicht mehr.
Naja, ja, spannend. Spannend, die sind, ja, doch, kann man sich mal anschauen. Ich glaube, da macht man.
Nehmen sie mit als 10x.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein, wenn man die Aktie kaufen würde.
Wann wirst du reingehen?
Ah, ich überlege noch.
Frag für einen Freund.
Aber eigentlich, ich habe dich ein bisschen angefixt, oder?
Naja, also, es spricht halt vieles für, ne? Für die Aktie. Es gibt auch bestimmt schöne Alternativen, aber nicht in dem Segment, offenbar.
Danke.
Naja, ich habe sie auf jeden Fall in meiner erweiterten Watchlist und möchte es auch gern verfolgen, denn man will ja auch nichts verpassen, nicht wahr?
Ach so, und je mehr die Menschen reisen, desto mehr Geld verdienen die ja. Weil, und das bieten sie auch an, sie bieten nicht nur B2B an, sondern wenn du jetzt zum Beispiel, also sie arbeiten mit ganz vielen Stadien zusammen.
Ja.
Wenn du auch eine separate Sicherheitskontrolle haben möchtest, etc. zum Beispiel, die haben zum Beispiel den Madison Square Garden unter Vertrag. Dann kannst du auch als Privatperson dir ja auch so einen Fast-Track-Zugang auch buchen.
Dann gehst du einfach durch und sagst, ah ja, hier, der
genau.
Kommt. Okay.
Das ist ziemlich cool.
Das stimmt, weil dann hast du einfach den Check, ohne dass du Personal anstehen musst.
Ja.
Ich hasse ja anstehen. Ich bin ja so ein großer Anstehhasser. Ja. Alles, was eine Schlange von 3-4 Leuten sind, bin ich quasi weitergelaufen schon. Interessant. Kann man mal so machen. Nehmen Sie mal mit. Ja, vielleicht haben wir es ja irgendwann im Depot, beziehungsweise du und... Ja. Ja, Philipp, was haben wir noch?
Last but not least.
Ja, ich hätte noch eine Investment-Idee.
Bitte.
Und zwar haben wir davor, es war auch schon Monate her wieder, da ging es um Merck.
Ach so, ganz kurz, ja, deine Meinung zu Clear Security.
Ja, buy and hold.
Buy and hold
ist okay. Ja, da haben wir über Merck & Co. gesprochen, dem Pharmakonzern.
Aufgrund unserer Watchlist. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also wir haben ja eine Watchlist und da waren sie auf einmal um 52 Wochen tief.
Ja.
Und sie sehen einfach wunderbar bewertet aus. Ja, fundamental. Sie haben natürlich, ich glaube, ihr fettes Medikament, da läuft der Patentschutz aus. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sie so runtergekommen sind, weil sie brauchen jetzt natürlich auch eine starke Alternative. Und ich glaube, haben sie nicht die Woche erst jemanden übernommen?
Ja, genau. Sie gibt tatsächlich Übernahmen, die sie tätigen und haben Verona Pharma gekauft oder möchten
genau.
Diese kaufen für 10 Milliarden Dollar. Das ist nicht ohne, ne? Aber das Geld haben sie. Und ja, spannend, weil wir hatten ja gesagt gehabt, ja, der Abwärtstrend ist intakt und sobald der ausbricht, werden wir hier informieren. Und ja, klingelingeling, wir sind Dienstleister. Ausbruch am, was haben wir heute, ist Freitag, also am Mittwoch war der Ausbruch. Und jetzt zum Freitag ging es nochmal auf die Linie und tatsächlich ist diese bestätigt worden. Heißt, wenn das jetzt so über der Linie endet, wovon ich ausgehe, es ist 20 Uhr zum Freitag am 11. Juli, glaube ich, dass wir hier den Trendbruch haben. Es geht eine Seitwärtsphase über, das heißt, einen Sparplan kann man schön, ich sag mal, vielleicht ein bisschen aufstocken, damit man eben noch den Aufwärtstrend nicht verpasst. Denn meist nach einem Abwärtstrend kommt erstmal eine Seitwärtsphase, die kann sich über ein paar Wochen ziehen, vielleicht auch Monate, und danach geht erst der Aufwärtstrend los. Also keine Eile, jetzt nicht gleich alles andere verkaufen, aber so nach und nach mal schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, hier dieses dann doch recht gute Dividenden. Wachstum eher Dividendenrendite natürlich mitzunehmen genau. Von knapp 4% auf diesem Level.
Also,
kann man das schon mal so mitmachen. Ne?
Und sie sind natürlich auch so ein Unternehmen, das seit 14 Jahren die Dividende erhöht.
Ja.
Im Schnitt in den letzten 5 Jahren um 7%. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Marcel, wir gehen jetzt in die wohlverdiente zweiwöchige Sommerpause.
Das heißt aber nicht, dass da nichts kommt.
Richtig. Wir werden die nächsten 2 Wochen auch mal so Revue passieren lassen, unsere Spekulationen, unsere 10x. Lohnt sich auf jeden Fall, mal da mit reinzuhören.
Das stimmt.
Wenn ihr auf uns nicht verzichten wollt, WhatsApp-Gruppe.
Genau.
Da gibt's keine Sommerpause, da geht's immer gibt's weiter.
Keinen Urlaub. Ja.
Gibt's keinen Urlaub.
Das Gerät wird nie alt.
Ja.
Wird nicht. Ja, wir sind immer da.
Deswegen, ta-ta-ta, wir sind immer da.
Boah.
Und da machen wir jetzt eine Decke drauf. Denn wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diese zu finden, um dann auch in diese zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.